Ja, herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast von ImmoScout24. Ja, wir sind ein Vermieter-Podcast und haben eine kleine Pause gehabt. Und ich sitze hier wieder zusammen mit Andi. Hallo Andi.
Hallo Peter.
Ja, wir legen wieder los.
Ne? Ja, ich bin ganz froh. Es ist ein bisschen heiß geworden mittlerweile hier bei uns. Und ich bin ganz froh, wenn wir uns auch mal wieder ein bisschen austauschen können.
Ja, freue ich mich auch drauf. Und wir haben auch schon eine ganze Reihe von Experten im Auge und auch schon einige Zusagen. Ich glaube, es wird sehr interessant. Und wir gehen so ein bisschen, machen einen kleinen Schwerpunkt auf das Thema energetische Modernisierung. Mhm. Betrifft ja alle Vermieter und Vermieterinnen sehr stark, kostet viel Geld. Ich stehe selber auch da vor einer ganzen Reihe von Entscheidungen und habe damit jetzt mich befasst. Und
Wie weit bist du gekommen?
Ja, da gehen wir so ein bisschen drauf ein.
Mit den Experten da.
Ja, und wir haben dann heute jetzt zum Auftakt auch einen Experten eingeladen.
Stellst du ihn uns vor?
Ja, das ist der Jan-Peter Hinrichs. Das ist ein Experte zu dem Thema Wärmedämmung.
Hallo Jan-Peter, für mich wird es ein bisschen schwierig.
Hallo.
Peter und Jan-Peter, herzlich willkommen bei uns bei ImmoScout.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielleicht stellst du dich selber vor, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches
erzähle. Genau, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Jan-Peter Hinrichs. Ich bin der Geschäftsführer vom Bundesverband Energieeffiziente Gebäudehülle. Wir sind ein politischer Verband hier in Berlin, der sich rund um das Thema Gebäudehülle kümmert. Aus meiner Vergangenheit bin ich auch noch Ingenieur, also kein Jurist oder sowas in der Weise. Da hoffe ich jetzt mal, dass das heute dann auch ein bisschen besser klappt mit kniffligeren Fragen in der Hinsicht, falls sie denn kommen sollen. Mach das jetzt beim BUFEC, wie wir es kurz nennen, seit 2016 und davor war ich 10 Jahre in der Bauforschung beim Fraunhofer Institut für Bauphysik in Holzkirchen.
Ja, du sitzt hier ganz bei uns um die Ecke. Wir sitzen ja hier in Berlin am Hauptbahnhof und hast nicht weit gehabt.
Nee, obwohl es heute nicht so ganz einfach war, weil die S-Bahn-Strecke gerade bebaut wird.
Ja, das Thema Sanierung. Ich habe mich lange damit ein bisschen schwer getan, weil das kostet sehr viel Geld. Und ich sehe aber jetzt auch, dass ich da nicht drum herum komme.
Ja, Peter, was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du jetzt gesagt hast? Also hast dich die ganze Zeit gedrückt, aber jetzt hast du gesagt, dann doch nicht. Was war es? CO2-Abgabe?
Also die CO2-Abgabe schon mal nicht, weil
vielleicht
das
noch
ist
nicht.
So, die fällt bei mir nicht so hoch aus. Und für das, was ich da jetzt auf mich zukommt, da gehen wir gleich drauf ein, also das motiviert mich nicht. Was mich motiviert, ist erstens mal die Situation meines Hauses. Das ist von 1958 und da fallen auch so viele Sachen Instandhaltung an. Und da möchten wir dann auch jetzt ein bisschen drauf eingehen. Dann hat sich das ganze Thema Förderung jetzt ja nochmal verändert. Also so in der Vermietung haben sich dann neue Möglichkeiten aufgetan. Und damit habe ich mich befasst und ich sehe da jetzt so ein bisschen, bin da etwas motivierter und habe jetzt auch einen Energieberater da gehabt. Das war für mich der erste Schritt. Also ich habe einen Sanierungsfahrplan erstellt und jetzt liegt da so einiges auf dem Tisch. Ziemliches Investitionsvolumen und jetzt muss ich Entscheidungen treffen. Und da bin ich
aber Experten so da.
Aber man kann auf jeden Fall mal schon sagen, es hat ja schon mal ganz viel richtig gemacht, weil sich erstmal fachkundige Beratung ins Haus zu holen, der erstmal das Gebäude analysiert, bevor man irgendwas macht, ist da schon mal eine richtige Entscheidung. Also weil, und das ist bei allen Gebäuden so, wir haben in Deutschland sehr, sehr viele individuelle Gebäude und man kann sie nicht über einen Kamm scheren, sondern man muss sie sich immer individuell anschauen und für jedes individuelle Gebäude genau diesen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen, weil dann geht man die richtigen Schritte und bekommt dafür auch noch eine gute Förderung.
Das heißt aber auch, Jan-Peter, dass man, also das ist schon beim einen Haus, würde man eher an die Fenster gehen, beim anderen eher ans Dach oder?
Genau, tatsächlich ist das so. Also es kommt ja immer drauf an, wie der Ausgangszustand ist. Vielleicht, also jetzt von 58, da kann ich mir schon vorstellen, wenn da nicht so viele Sanierungsschritte getätigt wurden, dann sind da tatsächlich auch einige Sachen zu machen. Und Aber es gibt natürlich ja auch andere Gebäude, die dann zum Beispiel, sagt man immer so ein bisschen die Grenze, nach der Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung 1980, also 1977 ist die Wärmeschutzverordnung gekommen. Und danach war die Qualität der Gebäude erstmal aus energetischer Sicht höher. Und dann muss man eventuell auf ganz andere Punkte achten, als wenn man eben halt ein Gebäude hat, was aus 1958 ist, wo sehr, sehr wahrscheinlich sehr viel zu tun ist.
Ja, oder es gibt ja noch ältere Gebäude. Hier in Berlin hat man ja viele Gründerzeitbauten.
Richtig. Aber da muss man auch wieder anders rangehen, weil zum Beispiel gerade solche Gründerzeitgebäude, da würde kein normaler Energieberater empfehlen, ein WDFOS davor zu bauen, sondern da würde man mit anderen Maßnahmen,
also Wärmedämmverbundsystem.
Nein, das ist, man hat da mehrere Möglichkeiten, gerade die Energiebedarf zu senken. Und da kann man, gerade wenn man die Fassade erhalten möchte, einerseits was mit einer, wenn es ein doppelschaliges Mauerwerk ist, kann man zum Beispiel auch hier diesen Zwischenraum aus, kann man dann dämmen, und beziehungsweise man kann auch noch innen was machen. Und wenn man das in Kombination macht mit neuen Fenstern, dann erreicht man auch schon gute Werte, so dass man das Gebäude vorbereiten kann für eine eventuelle zukünftige regenerative oder ein zukünftiges regeneratives Heizsystem.
Das bezog sich jetzt auf das Gründerzeitgebäude?
Genau.
Ja. Und warum sagst du, sind da die Materialien noch besser als dann 58? Da hat man wahrscheinlich papierdünne Wände gebaut. Und
also man hat gar keine, also man hat, glaube ich, ach, das kommt unheimlich drauf an. Es sind bei den Gründerzeitbauten ja meistens entweder hat man die Backsteinromantik, und das ist ja auch sehr, sehr schön anzusehen.
Und ist ja auch porös und dadurch wahrscheinlich von der Wärmedämmung gar nicht so schlecht, oder?
Also nein, das hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Okay. Also die Außenverkleidung bringt eher wenig. Also man hat da eigentlich normalerweise ein zweischaliges Mauerwerk, und der Dämmstoff, der da eigentlich vorhanden sein sollte oder ist die Luft. Mhm. Also es ist einfach nur eine Luftschicht, die dann da dann, und dann hat man ein Innenmauerwerk. Und dieses Innenmauerwerk, ja, das hat eigentlich nur ist für die tragende Situation der Statik da. Und in diesem Zwischenraum kann man eben halt was ausdämmen, und damit würde man tatsächlich dann vermeiden, dass man an der Außenfassade was verändert. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, also das ist ja auch mal die Frage. Also es kann ja auch sein, dass das Gründerzeithaus zwar schöne Gipsstrukturen hat, aber leider die schon alle abfallen, dann sollte man sich genau überlegen, ob man das denn restaurieren möchte. Aber dann ist man tatsächlich auch schon in einem ganz anderen Bereich als. Also das sind nicht so viele Gebäude, wie man glaubt. Die meisten sind eigentlich eher 0815. Und gerade bei diesen Mehrfamilienhäusern, also die meisten, da muss ich nochmal wieder, die Mehrfamilienhäuser, davon gibt's in Deutschland gar nicht so super viele. Das sind so 3 bis 5 Millionen. Mhm. Und wir haben eigentlich eher mehr Ein- und Zweifamilienhäuser. Das sind ungefähr 15 bis 16 Millionen.
Mhm. Aber in der Vermietung habe ich es ja in der Regel dann mit Mehrfamilienhäusern
zu tun. Mit Mehrfamilienhäusern, beziehungsweise mit Zweifamilienhäusern.
Ja, der Bestand in Deutschland, wenn ich das richtig sehe, der ist ja so ungefähr wie bei mir, so Nachkriegsbauten und so. Ja, oder dann auch bis in die 70er, 80er Jahre.
Ja, da gab es unterschiedliche Wellen. Also tatsächlich gibt es einen großen Bestandsanteil, die Nachkriegsgebäude haben, also gerade bis 1960. Und dann kommt noch mal eine ganz große in den 70ern gibt's noch mal relativ viele Gebäude, und alles, was danach ist, also nach 1980 und später 1990, dann sind die Gebäude schon in einem energetisch solchen Zustand, dass man gerade bei Mehrfamilienhäusern, da muss man nämlich sehr stark unterscheiden zwischen Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern, ist die Qualität schon so gut, dass man auch mit der Heizungstechnik spielen kann.
Also das heißt, für diese Häuser ab, was hat es?
1990, sag mal.
1990.
Sag mal 1990, das ist, glaube ich, ab da hast du schon eine Grundqualität der Gebäudehülle, sodass du auch mit Anlagentechnik regenerativer Art spielen kannst.
Also das heißt, das Thema rückt dann etwas in den Hintergrund.
Dann würde das mit der
Gebäudehüllendämmung.
Genau.
Also und das, was wir hier
was natürlich noch dazu kommt, ist natürlich auch Fenstertausch. Ja. Das kann nochmal wieder der Fall sein. Also 1990, 30 Jahre sind es jetzt schon. Dann würde ich mal sagen, an die Fenster würde ich vielleicht nochmal ein kleines Augenmerk werfen, ob die noch in dem Top-Zustand sind. Bei der Wärmedämmung kommt es darauf an, was die da gemacht haben, aber die Grundvoraussetzungen sind erstmal schon ganz gut.
Ja. Wie war es denn bei dir? Was genau. Hat dein Energieberater gesagt? Also, ich beschreibe noch mal ein bisschen die Situation bei mir. Ne? Also Baujahr 58, also so ein klassischer Nachkriegsbau in Köln.
Mit Kacheln.
nee, das ist sehr typisch im Rheinland, da hast du recht. nee, so ein klassischer, relativ schmuckloser Nachkriegsbau. Damals wurde eben mit sehr einfachem Standard gebaut. Und in der Kölner Innenstadt, also so eine Kiste mit einem Giebeldach drauf und Balkonen und Fenster. Mhm. Also ja, das Dachgeschoss ist ausgebaut und die Gebäudehülle ist nicht gedämmt.
Also du meinst die Fassade?
Ja, genau, die Fassade ist nicht gedämmt und die Fenster sind so aus den, ja, die, das ist auch so ein Thema, das ist nicht ganz einheitlich. Die stammen so aus den 90er Jahren bis Anfang der 2000er. Mhm. Das ist eine Doppelverglasung. Ja, und wenn ich jetzt mich da entscheiden muss, also ich hatte eigentlich gedacht, die Gebäudehülle, also das ist das, was ich jetzt angehe. Und wenn ich dann die Fenster noch machen soll, ist das ganz schön happig.
Du meinst also, du musst mal ein bisschen aufpassen, weil bei Gebäudehülle ist es eigentlich immer das Ganze. Auch das Dach gehört immer dazu und der Keller.
Ja, das Dach habe ich ja gemacht.
Dach hast du gemacht, bist du schon soweit. Und Fenster gehören natürlich auch dazu. Ja. Also du meinst Fassadendämmung quasi.
Genau.
Ob man das macht.
Die Wand.
Die Wand, die Wand. Quasi, die Außenwand.
Ja, ja, genau. Ja.
Also Und das
also das habe ich jetzt mal laienhaft, denke ich mal so, das ist der nächste Schritt und das macht Sinn. Also
das macht oft,
kannst du das jetzt hier...
Das kann ich jetzt wenn ich bei 1908, bei 58, da machst du gar nichts falsch. Im Gegenteil, da machst du alles ganz richtig, auch schon alleine aus dem Grund, weil du dann dir relativ viele Möglichkeiten eröffnest, du den Energiebedarf drastisch senken wirst, auch wenn das Dach schon gemacht ist und jetzt zusätzlich die Fassadendämmung kommt, dann ist das ein sehr, sehr großer Schritt, der auch sehr, sehr sinnvoll ist. Und wenn du dann nachträglich, wenn du wieder bei finanziellen Mitteln bist, dann die Fenster austauscht, hast du auch eigentlich keine Probleme, weil du dann den großen Vorteil hast, dass du dann energetisch es dir dann, was nicht sein sollte, ist, dass die Fenster besser sind als die Wand.
Und das wenn man, kann man sich als Faustregel.
Das ist schon mal so eine Faustregel, ja, weil ansonsten kann es in den Innenleibungen, dann muss man halt nochmal die Innenleibungen besonders ertüchtigen und das ist alles sehr, sehr aufwendig.
Ja.
Daher sollte man einfach ein bisschen darauf achten, dass wenn man, daher ist es eigentlich ganz schön, wenn man, das machen auch relativ viele Energieberater, raten dazu wahrscheinlich auch, weil sie sagen, mach Fenster und die Außenwanddämmung gleichzeitig, dann hast du neue Fenster und gleichzeitig eine neue Dämmung und hast keine energetischen Probleme in irgendwelchen Übergängen. Weil das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem. Wenn du nachträglich die Fenster machst, also heutzutage macht man das dann, dass man den Rahmen überdämmt und dann hat man natürlich einen energetischen Tipptopp, eine Tipptopp-Außenhülle und dann hat man eigentlich auch die nächsten 50 Jahre, wie wir immer so schön sagen, eigentlich keine Sorgen mehr.
Heißt, wenn du die Fenster dann nachträglich erst machst, dann kannst du diese Überdämmung nicht mehr machen.
Das kannst du schon, kannst du eigentlich tatsächlich in dem, es kommt immer drauf an, was man hat, das ist ja wie, habe ich ja schon mal gesagt, also sage ich immer, ich sag mal, es kann so sein, es muss aber nicht, das wiederum muss man sich ein bisschen genau betrachten. Es kommt auch mal genau drauf an, wie die Einbausituation der Fenster ist, weil wenn man jetzt heutzutage die Fenster wechseln würde, und eine Außendämmung machen würde, dann würde man die Fenster weiter nach außen setzen. Und dadurch ist das gut möglich. Und das wäre da wahrscheinlich schwierig. Also es ist ein ziemliches Gefummel, ganz ehrlich, um das einfach auszudrücken.
Ja, aber meine Fenster sind ja so alt noch nicht.
30 Jahre?
Ja, gut. Nicht ganz, ja, also ja. Würde ich mal sagen. Und das ist natürlich dann nochmal Kostenvolumen, was deutlich höher ist.
Das ist richtig,
ja. Und Fenster heißt das dann... Dreifachverglasung oder?
Ja, ich glaube, da ist preislich heutzutage gar kein Unterschied. Nee, das ist ziemlicher Standard geworden. Ja. Also, ob man jetzt Zweifach- oder Dreifachverglasung nimmt, das ist, glaube ich, bei den Fenstern spielt das eine untergeordnete Rolle. Das ist eher dann der Einbau, der dann da eine Rolle spielt.
Ja, das ist für mich jetzt dann ein ziemlicher Klopper. Also, wenn ich die Fenster noch mitmache. Und ja, das ist meine Situation.
Aber Peter, wie bist du denn da drauf gekommen? Ich meine, du bist jetzt Vermieter.
Genau. Ne?
Also was bringt dir denn auch so ein gutes Gewissen in der Nacht? Und
richtig. Genau, also für mich, das habe ich auch dem Energieberater gesagt. Da fand ich auch das, was der Energieberater mir da geliefert hat, ein bisschen dünn. Ich brauche halt verlässliche Kennzahlen. Ich muss das Ganze finanzieren. Ich habe Mieter. Wenn ich da Sachen umlegen will, muss ich das begründen. Und da brauche ich vernünftige Kennzahlen.
Ja.
Und das hat mir der Energieberater in meinen Augen nicht so richtig geliefert. Und die Frage, die du gestellt hast, ist für mich die zentrale Frage. Mein Gewissen, gut, aber ich muss das ja irgendwo hernehmen, das Geld, ja. Und auch in irgendeiner Weise wieder refinanzieren. Also so weit geht meine Barmherzigkeit nicht und ich habe das Geld auch nicht. Also ich habe das einfach nicht, um dann da jetzt aus Gewissensgründen zu handeln. Und das ist für mich entscheidend.
Ja.
Und ein Paket in dem Maße, Fenster, Gebäudehülle und dann noch hier so ein bisschen Haustür zum Beispiel, dann noch so Kleinkram, das ist ganz schön happig und das kriege ich so nicht gegenfinanziert.
Mhm.
Das ist die Situation.
Mhm. Gut, und dafür hat man tatsächlich ja, und hast du ja auch schon richtig gemacht, diesen individuellen Sanierungsfahrplan,
ja.
Der ja dir eigentlich schrittweise aufzeigt, was die nächste Maßnahme sein kann.
Ja.
Und damit ist das jetzt vielleicht, und das ist auch normalerweise in Deutschland so üblich, dass man nicht generell alles auf einmal saniert,
ja.
Also quasi die Komplettsanierung, sondern dass man schrittweise macht. Und das über mehrere Jahre. Und das mit der Fassadendämmung bringt einfach unheimlich viel. Und das wird natürlich gerade dann auch den Mietern zugutekommen, die dann eben halt auch geringere Heizkosten haben.
Ja gut, dann spare ich ein bisschen CO2-Kosten.
Die Mieter, das wird, die Mieter freuen
sich. Die Mieter freut das.
Ja, das wäre aber...
ja, so ganz
ja,
rechnet sich das für mich aber immer noch nicht. Und das ist natürlich, deswegen bin ich ja zögerlich und muss das sehr gut durchkalkulieren. Also ich mache das jetzt nicht so aus so einer, ist keine Ad-hoc-Entscheidung, sondern ich überlege mir das sehr gut und gucke mir auch das dann an. Und ich brauche vernünftige Zahlen und das ist gar nicht so einfach, das dann eben auch zu kalkulieren.
Absolut.
Und das ist aber eine Verantwortung, die ich habe gegenüber mir selber und den Mietern. Und ich verjubel da jetzt nicht einfach Geld, wenn es jetzt irgendwie so in aller Munde ist, sondern...
Aber du wirst auch Förderung in Anspruch nehmen?
Ja.
Weil die ist ja natürlich auch vorhanden, gerade auch für die Fassadendämmung bekommst du ja dann tatsächlich auch eine Förderung, auch für die Fenster wirst du eine bekommen. Gerade
wo kommt die her? Wie kommt man da dran? Hat dir dein Energieberater da irgendwie jetzt schon alles gesagt? Oder
das müsste eigentlich, hat er dir, das müsste dir eigentlich gesagt haben.
Ja, genau. Der hat mir auch da bestimmte, also die Energieberatung selber wird ja auch gefördert.
Also, es war ein bisschen schlechter jetzt
ja, als genau,
in der Vergangenheit. Das, was wird denn da? Wie viel wird denn da gefördert? Kann man das 1%?
Nein, das ist tatsächlich ein Pauschalsatz.
Also
genau. Wir haben vorher, glaube ich, 1.800 Euro gefördert.
1.700 habe ich gekriegt.
Ja,
oder ich habe sie noch nicht.
Also 80% der Förderung bekommst du zurückerstattet. So, und jetzt kriegst du auch nur noch 50% seit letztem
Jahr. Ja, das ist auch ein bisschen abhängig von den Einheiten und so weiter.
Genau.
Also das ist auch schon wieder individuell, muss man da gucken. Also bei mir sind das maximal 1.700.
Genau.
Und dann, das ist ja nur der Sanierungsfahrplan. Und
richtig.
Dann, wenn dann die Maßnahme umgesetzt wird und du hast nochmal da einen Energieberater, das wird auch
bezuschusst.
Und das hat man jetzt aber etwas reduziert.
Wichtig ist tatsächlich, dass man, wenn man diesen Fahrplan macht, auch eine verbesserte Förderung bekommt.
Ja, und da spoilere ich jetzt ein bisschen. Also zu diesem Thema machen wir auch noch einen Podcast.
Ach so, mach du erstmal.
Ja.
Die Werbung kommt zu.
Also wir haben da auch Experten eingeladen hier zu diesem ganzen Thema Sanierungsfahrplan, Energieberater.
Ja, sehr gut.
Machen wir auch eine Aufnahme und da gehen wir nochmal sehr detailliert drauf ein. Und dann sehen wir auch nochmal ein bisschen, wofür das notwendig ist.
Ja. Also gerade jetzt dieser individuelle Sanierungsfahrplan, also man bekommt eine Grundförderung bei der Einzelmaßnahme von 15% und bekommt 5% obendrauf auf die Förderung, weil man eben halt einen individuellen Sanierungsfahrplan hat. Und das gleich wiederum erhöht auch die förderfähigen Kosten. Und quasi, die verdoppeln sich. Also wenn man keinen hat, kriegt man bis zu 30.000 Euro gefördert. wenn man einen individuellen Sanierungsfahrplan hat, kriegt man bis zu 60.000 Euro.
Also die Höchstgrenze.
Sind die förderfähigen Kosten, ganz genau.
Genau, und das war für mich der Grund, das auch zu machen.
Das ist jetzt, und man hat natürlich auch die Möglichkeit, also wenn man natürlich sehr viel Steuern zahlt, ich weiß nicht, wie das bei ImmoScout ist, wenn man da viel Geld kriegt und viele Steuern zahlt, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, das über die steuerliche Förderung abzuwickeln, da kriegt man halt auch
20%. Ja, aber das sind genau die Themen, da gehen wir nochmal rein, speziell das ist Finanzierung, Steuern, Förderung.
Ja.
Genau, wir sind aber jetzt nochmal, gut, Gebäudehülle hast du gesagt, bringt sehr viel.
Außenwanddämmung bringt sehr viel.
Außenfassade.
Das bringt sehr viel. Sehr wichtig ist auch tatsächlich das Dach, aber das hast du schon gemacht.
Habe ich schon gemacht. Also und du meinst,
geht ja schon nichts mehr verloren, nur noch zur Seite.
Ja, also ja. Und mit meinen Fenstern so 20, 25 Jahre alt.
Na, solltest du dir nochmal überlegen, ob du da rangehst.
Das ist wahnsinnig viel Geld.
Es ist wahnsinnig viel Geld, aber du musst dir auch überlegen, der Baustellenaufwand ist immer größer. Und das Baustelle einrichten, die eigentlichen sowieso kosten. Und wenn du in 5 Jahren anfangen musst, ne, deine Fenster wieder rauszureißen, Halleluja, muss nicht sein.
Ja gut, dann so der andere Punkt ist Fassadendämmung. Hm? Da gibt's ja so eine Vielzahl von
da gibt's eine ganze Menge an Möglichkeiten.
Und da weiß ich auch nicht so genau. Also das sind so verschiedene Aspekte. Einmal die Kosten,
ja.
Kannst du vielleicht was zu sagen. Und dann natürlich auch für mich auch so ein bisschen die Ästhetik. Also mir ist das nicht ganz egal, wie das aussieht. Und
ich hätte auch noch das schöne Styropor einpacken, damit das schön brennt. Dann
ja, und
diese Brandthemen.
Genau, also dieses Thema Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit. Mhm. Ne, das haben wir jetzt 3 Themen für dich, kannst du jetzt lange reden.
Ja,
jetzt
kann ich unheimlich lange reden. Ja, ganz genau. Nein, also das Thema mit der Ästhetik, es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Man kann auch noch mal eine ganz separate Fassade vor der Fassade hinstellen.
Ja, nennt sich, ist teuer wahrscheinlich.
Das ist so ungefähr die teuerste Variante, die man machen kann. Und das Smarte am Wärme der Verbundsystem oder dieser Erfindung ist, dass es relativ kostengünstig ist. Relativ.
Ja.
Günstig ist es alles nicht, keine Frage, aber es bringt einen für die Zukunft auch unheimlich viel. Also wenn man von Rendite spricht, ist das, glaube ich, eine ganz gute Investition. Wichtig ist, glaube ich, bei der Materialwahl, da hat man alles zur Verfügung. Wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, wird es wenn es über mehrere Geschosse geht, kann man es mit EPS machen, also mit Styropor. Das ist das kostengünstigste Material. Und manchmal kommt drauf an, wie es ist, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, kann es auch sein, dass man nochmal Brandriegel reinmachen muss. Das ist dann tatsächlich, dann ist es auch wirklich sicher und es wird dann halt mit Mineralwolle ausgefüllt. Man kann es auch komplett mit Mineralwolle dämmen oder kann auch Holzfaserplatten nehmen. Das alles ist da möglich. Ne? Also die Systemhersteller für diese Produkte, die beraten einen da auch sehr gut. Also kannst du irgend zu einem von den Systemherstellern hingehen und sagen, hier, zeigt mir mal, was ihr macht und was ihr könnt. Und dann sagen die, das haben wir alles im Portfolio.
Ja, preislich, also was ist
Ja, das ist halt ganz, also das ist super schwer zu sagen, aus dem einfachen Grund, weil es in Köln mal ganz was anderes kostet als hier in Berlin, weil es auch daran liegt, wie die Handwerkerverfügbarkeit da ist und was die so für Preise anrufen. Aber so als Richtwert, wahrscheinlich wird man, aber das ist jetzt wirklich sehr grob, zwischen 150 bis 250 Euro pro Quadratmeter, glaube ich, damit kann man rechnen. Irgendwo dazwischen wird sich's einfinden.
Also du sagst, es ist jetzt nicht so, der Preis ist jetzt nicht so stark abhängig vom Material, für das ich mich entscheide, sondern von
von der Verarbeiter. Er spielt auch von der Verarbeiter spielt ja schon eine relativ große Rolle. Das ist, glaube ich, bei allen. Naja, das ist Materialpreise, die sind relativ konstant. Da hat man nicht so große Sprünge drin. Da wird man wahrscheinlich auch bei den unterschiedlichen Herstellern nicht so unterschiedlich große Preise sehen, wenn man sie denn direkt anfragt. Aber tatsächlich ist der Verarbeiter da auch ein entscheidender Faktor, auch gerade wie der momentan verfügbar ist.
Ja, gutes Stichwort Verarbeiter. Das ist mir auch nicht so ganz klar. An wen wende ich mich da? Sind das so die Malerbetriebe oder sind das Trockenbauer oder gibt's da
Experten? Also für deine, wenn du jetzt eine hinterlüftete Fassade haben wolltest, da gibt's extra auch einen Verband, der kümmert sich darum. Der kannst du da anfragen, wen du dann da alles fragen kannst. Wie gesagt, komplizierteste Lösung wahrscheinlich für dein Mehrfamilienhaus. Und bei den WDVS-Herstellern, da gibt's extra Malerbetriebe tatsächlich oder.
Ja.
Die sagen das auch, dass sie es können und dann können die das auch die können das auch.
Ja. Ja gut, da kann ich dann gucken hier.
Kann man sich auch natürlich auch eine Empfehlung vom Energieberater, den man ja hatte, holen, sagen, hier, lieber Energieberater, welches Unternehmen empfiehlst du mir? Und kannst du dann das auch nehmen. Ne? Das ist natürlich auch nicht das Schlechteste.
Der Handwerksverband, habt ihr auch Listen mit Anbietern oder
so? Es gibt also wir haben das gar nicht, aber es gibt tatsächlich auch einen Verband, der nennt sich, das ist der VDPM, das ist der Verband für Putze, Mörtel und Dämmsysteme. Mhm. Und die wiederum haben wahrscheinlich auch Listen, werden wahrscheinlich aber auch sagen, frag mal deinen örtlichen Energieberater oder sowas, weil die dann eigentlich die besten Empfehlungen haben. Und normalerweise ist es ja auch so, dass man irgendein Hersteller oder ein Verarbeiter wählt, der irgendwo aus dem Umkreis kommt und nicht unheimlich Kilometer weit weg.
Nee, ich habe ja auch da mein Netzwerk an Leuten.
Ich wollte es gerade sagen.
Und da habe ich schon...
Und das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen bei so einer Sanierung. Man sollte schon regional Leute suchen, erstens, die man kennt und die auch untereinander vernetzt sind, weil auf der Baustelle ist es nicht ganz unwichtig, dass die Leute Hand in Hand arbeiten.
Also kann ich aus langjähriger Erfahrung berichten, ich arbeite kaum noch mit Leuten, die ich nicht kenne. Ich habe mal so eine Phase gehabt, da habe ich immer geguckt an dem Internet und so und auf diesen ganzen Portalen, die es da gibt. Und dann kamen irgendwelche Leute, die ich vorher noch nie, mit denen ich noch vorher noch nie zu tun hatte. Und ich habe dem einen oder anderen mal so einen Auftrag gegeben und da war ich überall nicht zufrieden. Und dann nehme ich lieber jemand, den ich kenne, mit dem ich schon ein paar Mal gearbeitet habe oder mit dem ich schon lange arbeite, bin ich auf der sicheren Seite. Und wenn ihr dann ein bisschen mehr nimmt, das zahlt sich letztlich aus. Mhm. So. Aber Maler zum Beispiel sind da eine gute Adresse.
Ja, die sagen, dass sie WDVS machen und verarbeiten, die können das auch.
Ja, nochmal eine technische Frage. Also das WDVS, das wird drauf geklebt?
Es wird geklebt und gedübelt normalerweise. Also es kommt immer auf die Dicke an, was man gerade auch erreichen muss. Das liegt eben halt auch wiederum daran, was denn da schon vorher vorhanden ist. Und wenn man eben halt nur dünne Schichten auftragen muss, was ja gut sein kann, abhängig von der Materialwahl, dann kann das auch mit dem Kleben ausreichen.
Ja, da habe ich jetzt noch zwei Fragen.
Einmal, aber normalerweise verdübeln die auch noch.
Das war auch ein Stichwort, die Dicke. Mhm. Was ist da heute Standard?
Was ist da Standard?
Genau. Oder gibt es halt überhaupt einen Standard?
Ja, den gibt es nämlich. Also es wird eben halt genau ausgerechnet. Es gibt halt Zielwerte, wenn man zum Beispiel eine Förderung erhalten möchte.
Ja.
Und es gibt natürlich nach GEG, also nach Gebäudeenergiegesetz, also Mindestenergieanforderungen, die liegen ein bisschen darunter, aber wenn man jetzt eine Förderung haben möchte, dann muss, glaube ich, dann muss die Wand einen gewissen U-Wert erreichen, aber das wäre, glaube ich, jetzt schon, ich glaube, 0,24 ist das, ist der Wärmedurchgang dann. Das muss dann erreicht werden und dann bekommt man aber auch wiederum die Förderung.
Und
dann kommt es wiederum aufs Material an, weil die eben halt auch eine unterschiedliche Wärmedurchlässigkeit haben. Welches Material in welcher Dicke du brauchst.
Aber die Fördermittel, die richten sich dann auch danach, wie energieeffizient zum Schluss dann das Ergebnis
ist. Ja, bei den Einzelmaßnahmen tatsächlich nur, da muss man nur den Wert erreichen. Mhm. Also da kann, wenn dein Gebäude, du kannst natürlich das Gebäude, wenn du es gesamt anfasst, also diese Komplettsanierung machst, dann hast du mehr Möglichkeiten, dann kommt es auch dran, welche Effizienzstufe du erreichst. Mhm. Aber wenn du nur eine Einzelmaßnahme machst, dann spielt das dann keine Rolle und dann kriegt man auch keine unterschiedliche Förderung. Mhm. Aber da wären wir wieder beim Förderthema.
Gut, aber die wenigsten werden sich ja wahrscheinlich einmal alles bitte
mit Sahne
und Schoko und so.
Ja.
Also das ist ja wahnsinnig teuer.
Ist man tatsächlich bei der Einzelmaßnahme, ja.
Das ist genau der Punkt. Und für mich so in der Vermietung und als Eigentümer ein ganz zentraler Punkt ist, auf welche Energieklasse ich denn sanieren kann. Mhm. Weil davon hängt sehr viel ab. Also wenn ich bin jetzt so bei D oder so und wenn ich dann auf C oder B komme, dann kann ich meine Immobilie anders beleihen bei der Bank, wenn die mittlerweile auch drauf gucken.
Sehr genau.
Und kann das dann auch gegenüber, wenn ich dann bei den Mietern Modernisierung umlege, habe ich dann auch Kennzahlen so. Ne? Mhm. Und das ist für mich ganz zentral. Und das ist für mich bis jetzt bei dem Energieberater, mit dem ich da gearbeitet habe, nicht befriedigend. Also weil das ist für mich eine ganz zentrale Kennzahl, auf welche Energieklasse komme ich.
Ja, genau. Aber normalerweise hat er dir mit dem individuellen Sanierungsfahrplan ja quasi schon gesagt, wo du mit welcher Maßnahme in welchen Bereich der Energie, also auf beim Energieausweis, in welche Klasse du kommst. Müsste eigentlich draufstehen. Und kann gut sein, kann schlecht sein, aber ich glaube, er wird ja das gesamte Gebäude einmal berechnet haben.
Ja, da ist jetzt nochmal ein spezielles Thema, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, ja. Das ist für mich der entscheidende Punkt.
Ja.
Und mit so einer Einzelmaßnahme.
Es kommt immer darauf an, was das für eine ist, aber du kannst da sehr weit mitkommen.
Also, komm ich dann auch schon ein ganzes Stück höher.
Ja, auf jeden Fall.
Also das würde mich dann auch motivieren, das umzusetzen.
Ja, also du wirst es sehr stark leben, weil bei Außendämmung ist tatsächlich, Außenwanddämmung ist, das bringt sehr viel.
Also wenn dann in meinem Energieausweis steht, B oder so, da kann ich was mit anfangen. Dann hat sich für mich die Maßnahme eben auch gelohnt.
Das glaube ich ganz sicher. Ja.
Ja, also das, du siehst, ich zögere immer noch, aber
ich gebe dir noch eine kleine Hilfe. Ja. Also es ist ja auch immer ganz schön, wenn man eine gewisse Sicherheit hat. Also wir versichern uns ja in Deutschland doch sehr stark.
Ja.
Und was wir eigentlich immer ganz, ganz wenig machen, ist tatsächlich uns auf zukünftige Ereignisse zu versichern. Und mit der Gebäudehülle hast du eigentlich die Chance, dich in Zukunft eigentlich zu versichern. Das langfristig. Weil du hast dann kein Problem mehr mit volatilen Energiepreisen, so wie wir sie 22 erlebt haben, dass du irgendwelche Zuschüsse beantragen musst, damit deine Mieter nicht ausziehen müssen oder solche Dinge, sondern du hast einfach einen konstant niedrigen Energiebedarf. Und wenn man einen konstant niedrigen Energiebedarf hat, wenn du es fossil beheizt, hast du auch konstant niedrige CO2-Preise. Also der CO2-Preis selber kann natürlich durch die Decke gehen, aber die Menge CO2 brauchst du nicht mehr zu zahlen. Mhm. Und kleiner Spoiler, das wird zukünftig teurer werden.
Ja, gut.
Davon ist schwer auszugehen. Und wie teuer, kann dir keiner sagen.
Ja, also dann noch zum Abschluss. Also es ist dann, wenn ich jetzt hier nach dem Gespräch da so ein bisschen das rausziehe, auch es macht mehr Sinn, erst die Gebäudehülle, also die Fassade anzugehen und dann die Heizung. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man eigentlich, da kriege ich immer wieder Ärger, aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach genau der richtige. Müsste man den Heizungs-, der würde natürlich sagen, mach die Heizung, der Rest ist scheißegal. Stimmt auch nicht ganz, die Kollegen kenne ich ja. Nein, es ist tatsächlich von Vorteil, gerade wenn man eben halt eine regenerative Heizung einsetzen möchte, weil die dann wesentlich genauer dimensioniert werden kann. Du brauchst eine kleinere Heizung. Die kostet halt auch weniger. Und du hast mehr Möglichkeiten, deine Heizung anders zu konzipieren. Zum Beispiel weiß ich nicht, ob du im ganzen Haus Fußbodenheizung hast.
Ich habe nirgendwo Fußbodenheizung.
Ach, komisch.
Ja.
Siehst du? Daher eröffne dir die Möglichkeiten, möchte ich mal sagen.
Ja, jetzt kommst du auch noch mit Fußbodenheizung. Nein,
die brauchst du dann zwangsläufig eigentlich nicht mehr.
Sehr gut.
Also da kann man sich dann was sparen.
Und wir denken jetzt bei der Dämmung immer an den Winter, weil es ja so kalt ist, aber das funktioniert ja auch andersrum.
Das funktioniert auch im Sommer, klar.
Wenn es so heiß ist.
Ja, und du hast wahrscheinlich in dem alten, von 1958 gebauten Gebäude ja auch relativ viel Speichermassen. Das ist auch von Vorteil. Sind ja Steinwände wahrscheinlich innen.
Genau.
Ja, dann das Haus hast, ist du auch schön, nicht. Hast du schöne Speichermassen im Inneren und eine gute Dämmung dann außen, dann, wenn du dann noch, ich weiß nicht, ob es auch eine Verschattung gibt vor den Fenstern. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen individuell. Also man wird zukünftig natürlich auch mehr über diesen Winter, den Sommerfall nachdenken müssen. Ja. Und hast du eine Dämmung außen drauf, wird es auch nicht so schnell heiß.
Ja, gut. Also Andi. Oh. Der Mieter freut sich wieder. Was meinst du? Soll ich es machen?
Ja. Dann kannst du schon wieder besser schlafen.
Also ich glaube, bei den Vermietern.
Als Mieter sag ich ja, mach das.
Es ist halt auch ein großer Vorteil ist eben halt auch, und das wir kriegen natürlich nur die Vermieter mit und du nicht in deinem Portemonnaie, aber der Komfortgewinn ist einfach gigantisch.
Ja, das sind aber so Sachen.
Wie gesagt, die wirst du im Portemonnaie nicht merken, aber die Attraktivität deiner Wohnung steigert das.
Ja, in Köln ist jetzt aber auch nicht gerade so schwierig, auf dem Markt eine Wohnung zu
finden. Genau, also ich kriege meine Wohnung schon gut vermietet. Ja gut, aber Andi, was meinst du?
Ja, ich sag, mach es. Der Mieter in mir sagt, sofort machen. Jetzt hast du gehört, Komfort ist auch noch da.
Ja gut, hast du noch eine Frage an den Peter?
Nein, ich würde mich bedanken, Peter, für deine Zeit hier.
Ja. Ich auch. Also es war jetzt Fand's gut.
Ich hoffe, hilfreich.
Auch hilfreich.
Für deine Entscheidung, das zu machen.
Genau. Ja, lass uns mal gucken, ne, Andi, wie das weitergeht. Jetzt haben wir mal was gehört über die Fassade.
Als nächstes kommt dann der Energieberater zu Wort.
Genau. Und dann gucken wir mal.
Also dranbleiben, nächste Folge Energieberater.
Ja, und irgendwann müssen wir auch das Thema machen, wie ich das alles bezahlen soll. Und damit... Dann rechnen wir das alles. Das schieben wir aber noch ein bisschen vor uns her. Also, ich bedanke mich auch bei Jens Peter, bei allen, die zugehört haben.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, und wir freuen uns auch über Likes und wer hier Kommentare hat oder... Anregungen.
Oder eine E-Mail an podcast@scout24.com, wenn ihr eine Frage habt. Immer ran damit.
Gut.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.